eine Teillegalisierung von Cannabis und Cannabisprodukten. Das schon direkt ab nächsten Monat, wenn dieses Video hier erscheint. Und ich habe mir gedacht, ich mache deshalb einfach mal ein Video aus spieltheoretischer Sicht zu diesem Thema. Ich habe vor einiger Zeit ja schon mal eines gemacht, verlinke ich Ihnen auch am Ende, können Sie sich danach hier nochmal ansehen, wenn Sie das Gefühl haben, das Thema ist interessant. Ich möchte hier einfach auch noch ein paar weitere Punkte, vielleicht auch ergänzende Punkte zu damals eingehen. Wie gesagt, die Cannabis-Legalisierung aus spieltheoretischer Sicht. Und da muss man, glaube ich, ganz am Anfang, bevor man überhaupt anfängt, über die speziellen Sachen zu sprechen, muss man sich einfach mal fragen, warum gibt es eigentlich überhaupt Verbote? Also was ist das eigentlich? Und die Begründung, die normalerweise dahinter steht, ist eine, die man in den Wirtschaftswissenschaften unter dem Namen demeritorische Güter kennt. Ja, schöner Name. Und das sind Güter, die mehr nachgefragt werden, als gesellschaftlich erwünscht ist. Und jetzt merken Sie schon an dieser Formulierung, das ist irgendwie schon was wirklich sehr Komisches. Ja, denn mehr als gesellschaftlich erwünscht nachgefragt heißt ja, die einzelnen Leute wollen es gerne haben, aber irgendwer stellt sich hin und sagt, nee, aber gesellschaftlich betrachtet, ganz gesellschaftlich betrachtet, sollte der das gar nicht wollen, was er will. Und Sie merken, das hat immer so ein bisschen diesen Beiklang des, übersticht unter, ja, dass einer irgendwie besser Bescheid weiß darüber, was die anderen wollen sollten und so weiter. Also meritorische Güter und demeritorische Güter, das sind normalerweise sehr problematische Angelegenheiten. Was häufig passiert ist, dass man sich vorstellt, wenn man so etwas fordert, also sowohl, dass etwas zu viel oder zu wenig nachgefragt wird, stellt man sich vor, es gäbe objektive Gründe dafür. Und Sie werden auch immer wieder in der Diskussion zu solchen Gütern sehen, dass dort immer wieder vermeintlich objektive Gründe angebracht werden. Und ich möchte das gar nicht mal zu sehr jetzt hinterfragen, was es mit diesen objektiven Gründen auf sich hat, für diesen speziellen Fall. Aber was ich für meine Begriffe wichtig finde, ist, dass man wahrscheinlich sehr häufig letztlich eine Selbstrationalisierung macht. Also man stellt sich vor, es gibt irgendetwas, das will man nicht. Man findet mal irgendwie doof. Und um zu zeigen, dass das wirklich so ist und dass man das den anderen verbieten darf oder vorschreiben darf, dass sie es haben sollen, dafür erfindet man nachträglich Gründe. Ja, das ist ein häufiger Effekt, der auftritt. Da muss ich vielleicht auch nochmal einzelne Videos zu machen. Und ich habe den Eindruck, dass das sehr häufig in Wahrheit dahinter steht, dass es eigentlich mit eher ideologischen Phänomenen zu tun hat. Man muss an der Stelle vielleicht mal fragen, kann es so etwas eigentlich auch nicht ideologisch getrieben geben? Also kann es wirklich objektive Gründe geben? Und ja, die gibt es tatsächlich. Also es kann beispielsweise sein, dass wenn der Konsum, der Gebrauch eines Gutes schlecht für die Allgemeinheit ist, also ja negative externe Effekte hat, dass es dann durchaus sinnvoll sein kann, so etwas zu verbieten, gesellschaftlich sinnvoll. Weil jeder Einzelne sagt, ja, ich möchte es gerne für mich in Anspruch nehmen, aber die negativen Konsequenzen möchte ich an die anderen auslagern. Ja, also indem das immer gesagt wird, merkt man schon, das kann man so nicht zulassen, dass sozusagen jeder Einzelne seine Abgase dem anderen nur in den Garten reinpumpt und selber nur die Vorteile davon hat. Das ist etwas, wo man sich gesellschaftlich auf einer übergeordneten Ebene eben drüber einigen muss. Und dann gibt es natürlich noch die andere Argumentationslinie, das ist, dass es schlecht für das Individuum selber ist. Also manchmal ist es so, dass Leute etwas wollen, aber es ist eigentlich schlecht für sie. Und dann merken wir schon, da rutschen wir ab in ja eigentlich etwas, was zum gewissen Grad ideologisch ist. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, ideologisch, das wird bei mir schon nicht so sein, ja, für den Fall, dass Sie das Gefühl haben, Sie haben da immer ganz objektive Gründe, möchte ich Sie einfach nur auf ein paar Beispiele hinweisen. Und zwar Prohibition, das ist ja oft oder gewisserweise das, wovon wir hier sprechen. Ja, wir haben im Augenblick eine Cannabis-Prohibition. In Amerika gab es eine Zeit lang eine Alkohol-Prohibition. Es gibt auch andere Prohibitionen, die wir heute mit der größten Selbstverständlichkeit einführen und bei der ein oder andere plötzlich das Gefühl hat, auch da ist es aber richtig. Ich sage mal ein Beispiel. Wir haben beispielsweise jetzt gerade ganz aktuell eine Heizungsprohibition. Es werden sich einige Leute fürchterlich darüber aufregen, dass ich dieses Wort so verwende, aber genau das ist der Fall. Ja, wir haben eine Prohibition für neu eingebaute Gasheizungen. Und Sie merken schon bei solchen Sachen, in dem Augenblick, wo Sie jetzt aus einer bestimmten Denkrichtung herkommen, empfinden Sie diese eine Form der Prohibition als eine, bei der man sagt, ja, aber hier ist es doch ganz klar rational gerechtfertigt. Hier muss es so sein. Sie werden aber auf andere Leute stoßen, die sagen, nö, sehe ich überhaupt nicht so. Kann nicht erkennen, dass das tatsächlich rational ist an dieser einen Stelle. Und Sie merken, dass wir hier mehr oder weniger automatisch in die eine oder in die andere Richtung reinrutschen. Ja? Und sehr oft ist es deshalb eben so, dass der eine, der eben eine Heizungsprohibition fordert, beispielsweise an einer anderen Stelle die Prohibition bei Cannabis abschaffen möchte. Ja? Und was dahinter steht, ist wirklich, wenn Sie auch bei sich erkennen, wenn Sie ganz ehrlich mit sich sind, dass Sie eben sehr häufig einfach bei solchen Argumenten ex post mit den Argumenten ankommen. Also Sie haben einen ersten Impuls, dass etwas richtig oder falsch ist. Und danach erfindet man großartige Geschichten dazu, warum das auch alles objektiv richtig ist und warum man tatsächlich dem anderen das vorschreiben oder verbieten darf. Und ich möchte das einfach mal hier nur so zu bedenken geben, dass das existiert, dass es dieses Problem gibt und dass das eben immer dann, wenn wir von meritorischen oder demeritorischen Gütern sprechen, dass das eigentlich immer so ein bisschen mitschwingt. So, jetzt verlassen wir diese Ebene einfach mal und fragen uns mal was anderes. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir wüssten, es gibt beispielsweise ein Gut, von dem wir sagen, ja, da haben wir jetzt gute Gründe, objektive Gründe, über die wir uns gesellschaftlich auch einigen können, bei denen wir sagen, das soll verboten werden. Können solche Verbote eigentlich überhaupt funktionieren? Und das, was man sich da fragen muss, sind letztlich Kosten und Möglichkeiten der Durchsetzung als einen Aspekt. Ja, man muss sich fragen, lässt sich das, was wir dort fordern, eigentlich am Ende tatsächlich durchsetzen, insbesondere bei einer Verhältnismäßigkeit der Mittel? Also ist es klar, wir können am Ende natürlich, wenn wir eine super Diktatur hinkriegen, im Matrix-Stil, ja, wo alle am Ende nur noch irgendwo, angekettet sind oder in irgendwelchen komischen Nährlösungen schweben oder sowas, dann könnte man vielleicht praktisch alles durchsetzen. Aber wenn es noch eine einigermaßen freiheitliche Gesellschaft ist, muss man in sehr vielen Fällen einfach einsehen, dass bestimmte Dinge einfach nicht durchgesetzt werden können. Also nicht bei einer Verhältnismäßigkeit der angewandten Mittel. Ja, das muss man, glaube ich, manchmal verstehen. Und da gibt es einige Dinge, die lassen sich schwerer durchsetzen als andere. Also beispielsweise setzt sich die Prohibition von Gasheizungen wesentlich leichter durchsetzen als die Prohibition von Cannabis. Ja, aus verschiedenen Gründen, weil die einen sind halt immer stationär, in bestimmten Häusern kann man alles einzeln ausschreiben und sowas. Das andere wird stärker dezentral irgendwo sozusagen ungeordnet konsumiert. Das heißt also, von der Möglichkeit der Durchsetzbarkeit hier gibt es ja große Unterschiede. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man berücksichtigen muss. Und das bestimmt auch oft, ob ein solches Gesetz am Ende eben irgendwie theoretisch zumindest funktionieren kann. Wir müssen weiterhin sehen, dass immer dann, wenn wir bestimmte Dinge, die gesellschaftlich als gängig betrachtet werden, die einfach jeder macht, wenn wir die kriminalisieren, dann kriminalisieren wir eben automatisch große Teile der Gesellschaft. Und das driftet sehr schnell in Willkür ab. Also stellen Sie vor, Sie haben irgendetwas, was von 80% der Menschen ganz natürlich gemacht wird. Jetzt sagen Sie aber einfach, nee, das verbieten wir jetzt einfach, dieses Verhalten. Dann lässt sich das ja nicht zu 100% durchsetzen. Das heißt, was bedeutet ist, derjenige, der es durchsetzt, sucht sich aus, bei wem er es durchsetzt. Und damit haben Sie auf jeden Fall auf einmal schon eine echte Willkürherrschaft. Ja, das ist ein wirklich ganz großes Problem. Weil auf die Art und Weise man jedem, bei dem man das Gefühl hat, oh, das ist aber gerade nicht das, was man gerade haben wollte, ja, also derjenige, der eben gerade Recht durchsetzen kann, derjenige kann dann einfach mal sagen, ja, bei dem setze ich es durch, dem fahre ich an den Karren, ja, und den anderen lasse ich einfach liegen. Ich möchte auch dazu Bedenken geben, dass auch hier die Dinge völlig unterschiedlich betrachtet werden. Also nehmen Sie beispielsweise mal so etwas wie Hassrede. Das ist im Augenblick ja etwas, wo auch gesagt wird, das ist etwas, was in gewisser Weise kriminalisiert wird, was aber eigentlich kein strafbares Verhalten war. Jetzt wird immer versucht, durch Gesetzesnachschiebung immer zu versuchen, bestimmte Dinge werden jetzt also doch plötzlich kodifiziert. Aber Sie merken bei solchen Sachen, dass eben auch Verhalten, was verbreitet ist, auf einmal kriminalisiert wird. Und das ist immer problematisch. Ja? Insbesondere übrigens merken Sie auch, dass dieselben Leute häufig in unterschiedlichen Situationen mal das eine, mal das andere kriminalisieren wollen. Ja? Aber das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir hier von einer Ex-Post-Rationalisierung ausgehen. Ja? Also wie auch immer, Sie merken, dass das eigentlich immer ein problematisches Vorgehen ist, wenn Sie ein als normal empfundenes Verhalten, von der Bevölkerung als normal empfundenes Verhalten, wenn Sie das kriminalisieren wollen. Ja? Und wir müssen einfach ganz klar sehen, dass Cannabis im Augenblick etwas ist, was von großen Teilen der Bevölkerung einfach als völlig normal angesehen wird. Ja? Sie müssen sich einfach nur ansehen, wie viel Prozent der Bevölkerung damit Erfahrung hat, auch in den verschiedenen Altersgruppen. Da werden Sie sehen, eigentlich kann das, also wenn das verboten ist, kann am Ende eigentlich nur zur Willkür führen, weil sowieso nicht überall durchgesetzt werden kann. Was Sie weiterhin bedenken müssen ist, dass jedes Verbot natürlich auch immer neue Anreize setzt. Also Sie haben normalerweise, wenn das verboten ist, plötzlich einen Raum geschaffen, in dem höhere Gewinnmargen möglich sind. Das bedeutet, Sie haben auf einmal Dealer zum Beispiel, die damit sehr viel Geld verdienen können und die damit sehr hohe Anreize haben, sich ihre eigenen Kunden zu schaffen. Sie hätten diese Anreize nicht, wenn es nicht verboten wäre und die Gewinnmargen niedriger wären. Ja, also das heißt, sehr häufig ist es so, dass diese Verbote gerade genau das Gegenteil dessen bewirken, was sie eigentlich bewirken sollen, weil eben die Anreize, die dadurch entstehen, so völlig anders sind. Und was man auch weiterhin sehen muss, ist, dass der rechtsfreie Raum, der auf die Art und Weise entsteht, ja, sie haben etwas verboten, es wird aber trotzdem sehr häufig gemacht, da haben sie einen Raum, in dem eben kein Recht durchgesetzt werden kann, dann entsteht dadurch plötzlich ein Raum, in dem auch gleichzeitig eine hohe Gefahr herrscht. Ja, sie müssen auf einmal, wenn sie jetzt diese sozusagen halb illegalen Produkte ran wollen, müssen sie auf einmal in Gegenden reingehen, in denen es einfach gefährlich ist, in denen sie leichter überfallen werden können, in denen sie leichter betrogen werden können. Lauter solche Dinge. Das bedeutet also, manchmal ist es so, dass ein Verbot ein Produkt überhaupt erst gefährlich macht. Also es wäre nicht gefährlich, wenn es das Verbote nicht gäbe. Und das ist für meine Begriffe schon eine Gefahr, die man ganz klar im Auge behalten muss. Jetzt gucken wir uns mal das nächste an, nämlich, warum sind Drogen eigentlich überhaupt gefährlich? Also sind Drogen eigentlich überhaupt gefährlich? Also diejenigen, die konsumieren, sagen ja relativ übereinstimmend, ja, das ist ja in dem Augenblick angenehm, das würden sie auch nicht die ganze Zeit machen. Ne? Auch bei Alkohol, es wird ja überwiegend, also ist ja genauso starke Droge, ja, wird ja auch überwiegend gesagt, ja, das ist in dem Augenblick, wo man das konsumiert, ist das einfach sehr angenehm. Was passiert hier eigentlich? Und es gibt da übrigens auch durchaus ernstzunehmende Theorien, die sagen, naja, sollen sie doch. Ne? Also es gibt eine rationale Theorie, also oder Theorie des, der rationalen Abhängigkeit. Ja? Ich habe in dem anderen Video, was ich erwähnt habe, habe ich davon schon gesprochen, ja, können Sie sich mal ansehen. Das heißt, es ist gar nicht so ganz leicht vom Tisch zu kriegen, warum so etwas eigentlich überhaupt gefährlich sein sollte. Und ich sage Ihnen jetzt trotzdem ein paar Argumente, die gegen Drogen sprechen. Das eine ist Zeitinkonsistenz. Zeitinkonsistenz heißt, Sie haben für den Augenblick einen großen Vorteil zum Beispiel, haben aber langfristig für Ihr gesamtes Leben einen Nachteil davon. Das heißt also, wenn Sie von der Perspektive des Augenblicks drauf sehen, dann haben Sie eine andere Präferenzordnung, als wenn Sie von der Perspektive Ihres durchgehenden Ichs drauf sehen. Und das führt dazu, dass Sie eben Dinge tun, die Sie schon kurz darauf bereuen, dass Sie sie getan haben. Und jetzt müssen Sie sich fragen, was ist eigentlich die richtige Verhaltensweise in einer solchen Situation? Soll man dem Impuls nachgeben, es für den einen Moment zu machen, weil man sich da ja drin besser fühlt? Oder soll man sich selber daran hindern, das zu tun, weil man sich auf die Art und Weise auf lange Sicht besser fühlt? Ja, und die regelmäßigen Zuschauer meines Kanals werden jetzt natürlich sagen, oh, das kenne ich doch, dieses Motiv. Ja, in der Tat, das kennen Sie. Das ist unter anderem das Prinzip der Selbstüberlistung, was dahinter steht. Ja, also man kann jetzt mit sich selbst so vorgehen, dass man sagt, man verbietet sich selbst irgendetwas, hat meistens nicht ganz die gewünschte Wirkung. Und man kann aber auch sagen, man überlistet sich selber. Das heißt, man schafft für sich selber ein Umfeld, Anreize, die dafür sorgen, dass man in solchen Situationen das macht, was man eigentlich längerfristig für richtig betrachtet. Das betrachtet sozusagen das ganze Leben als eine Abfolge von lauter solchen kleinen Mini-Drogenereignissen. Und jetzt kann ich mich natürlich nicht beherrschen, muss ich auch das passende Buch dazu hochhalten. Hier, das ist die Anleitung zur Selbstüberlistung. Das ist das Motiv dieses Buches mit der Anleitung zur Selbstüberlistung, wie Sie sich selber dazu kriegen, bei diesen ganzen vielen Mini-Drogen, denen Sie im Leben ausgesetzt sind. Das müssen gar nicht chemisch wirkende Drogen sein. Ja, können auch solche Sachen sein wie, weiß ich, Instagram oder so etwas. Wie Sie sich dazu kriegen, in solchen Situationen eher das zu machen, wo Sie vielleicht auch langfristig von das Gefühl haben, ist das Richtige. Aber so, dass Sie sich kurzfristig auch wohlfühlen und nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, Sie sind eigentlich mehr sowas wie so ein Sklave Ihres eigenen übergeordneten Ichs. Ja, das ist die Idee hinter der Selbstüberlistung. Und das ist für meine Begriffe auch immer die Idee, die man bei solchen Situationen wie das, was wir hier haben, anwenden muss. Ja, also einfach nur mit der Keule mit drauf zu hauen und zu sagen, das ist aber alles verboten, weil es irgendwie, weiß ich, schlecht für euch langfristig ist oder sowas, halte ich hier nicht für den richtigen Weg. Ja, also daher muss man sich Gedanken darüber machen, wie kriegt man das ein bisschen freiheitlicher hin. Ich sage Ihnen mal noch einen weiteren Grund, weshalb Drogen trotzdem gefährlich sein können. Nämlich, es gibt normalerweise einen Gruppendruck. Also selbst dann, wenn Sie in einem bestimmten Augenblick gar keine Drogen nehmen wollen, kann es sein, dass Sie in einer Umgebung sind, in der alle sagen, ach, jetzt trink doch noch ein Schlückchen, jetzt rauch doch noch mal ein bisschen, ach, du bist doch ein Spießer, wenn du kein Cannabis nimmst. Und solche Umgebungen führen natürlich schnell dazu, dass man einen starken gesellschaftlichen, sozialen Nachteil hat, wenn man da nicht mitmacht, obwohl man es inhaltlich eigentlich gar nicht machen möchte und eigentlich sagt, nee, also diese blöden Rauschzustände mag ich gar nicht, ja, muss aber trotzdem mitmachen, weil eben dieser Gruppendruck da ist. Das ist schon ein Problem und das ist ebenfalls eine Sache, worum man sagen muss, ja doch, da ist eine gewisse Gefahr, die von den Drogen ausgeht. Dadurch, dass eben eine Gruppe von Personen sich letztlich als Gruppe so viel anders hält, als der verhält, als der Einzelne es eigentlich wollte. Und dann gibt es bei Drogen noch eine Besonderheit, die sie unterscheidet von sehr vielen anderen Gütern. Oft ist es nämlich so, dass wir gar nicht im ersten Augenblick rational sind, sondern wir probieren einfach mal irgendwas aus, gucken uns dann die Konsequenzen davon an und sagen, ja, das war eine gute Konsequenz, das war eine schlechte Konsequenz und lernen auf die Art und Weise, was wir selbst als positiv oder als negativ für uns empfinden. Bei Drogen ist es so, dass sie hier kein kontinuierliches Feedback bekommen, sondern da kann es passieren, dass sie bei nach relativ wenig Konsumierschritten in etwas abrutschen, was so eine Art Cliff ist. Sie fallen sozusagen eine Klippe runter, sie können nicht mehr zurück. Ja, sie haben auf einmal körperliche Reaktionen, die sie davon abhalten, nachdem sie es einmal ausprobiert haben, tatsächlich einfach wieder zu sagen, nee, das war nicht das Richtige für mich, ich möchte wieder zurückgehen. Ja, das ist eine große Gefahr und das gibt eben einzelne Produkte, bei denen das so ist und das sind normalerweise diese süchtig machenden Produkte. Ja, also indem sie ausprobieren, ändern Sie bereits Ihr eigenes Verhalten, Ihre eigenen Präferenzen so stark, dass Sie gar nicht mehr zurück können, selbst wenn Sie eigentlich wollten und auch einsehen, dass Sie es tun müssten. Ja, das ist, wie gesagt, eine Besonderheit von Drogen, diese sozusagen Diskontinuität oder wie man das nennen möchte, die dazu führt, dass Sie hier nicht mit Ihren normalen Methoden der Anreize weiterkommen. Gucken wir uns jetzt nochmal einen ganz anderen Aspekt an. Was passiert bei so einer Legalisierung eigentlich? Es passiert, dass ein unregulierter Schwarzmarkt ersetzt wird durch einen staatlich regulierten, ja, normalen Markt. Ja? Und das hat gewisse Konsequenzen. Und eine Konsequenz davon ist zum Beispiel, dass normalerweise die Qualität des Produktes dadurch besser wird. Ja? Also wenn Sie einen völlig unregulierten Markt haben, der auch noch verboten ist, ja, dann kann es ja sein, dass an allen möglichen Stellen kriegen Sie Zeugs angeboten, was schlecht ist, ja, was Sie nicht kontrollieren können, wo Sie auch keine rechtliche Handhabe haben, wenn Sie was Schlechtes bekommen haben, schlechte Qualität bekommen haben. Das ändert sich ja schlagartig in dem Augenblick, wo Sie einen regulierten Markt haben. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass das Produkt selber dadurch besser wird, ja, wie immer wir das Ganze nun empfinden, aber auch weniger gefährlich wird, dadurch, dass es am Ende eine staatliche Regulierung der Sache gibt. Sie können das übrigens auch bei anderen Produkten sehen. Also beispielsweise, wenn Sie Finanzprodukte haben, die völlig unreguliert sind, dann passiert es ganz schnell, und das ist in der frühen Zeit der Aktien auch passiert, dass der eine den anderen über den Tisch zieht, dadurch, dass er eben Produkte konstruiert, die der andere einfach nicht vollständig versteht und die dann dazu führen, dass der eine dann reichen, der andere arm ist. Gucken Sie sich diese ganzen Bitcoin-Scams an, die es gibt, ja, wo Sie die ganze Zeit auf irgendwelche dubiosen Seiten gelockt werden, wo Sie sich angeblich Bitcoin kaufen. Dabei kriegen Sie überhaupt gar keine, sondern sind am Ende einfach nur Ihr Geld los. Ja. Übrigens an der Stelle muss ich eine Klammer aufmachen. Leute, die so etwas anbieten, tauchen immer wieder in den Kommentarspalten bei mir auf. Ja. Gucken Sie gerne mal in meine Kommentarspalte rein. Die geben sich auch als mich aus, also verwenden mein Logo, verwenden irgendwelche Namen, die so ähnlich aussehen wie meiner. Da steht dann irgendwie Prof. Rieck mit einem Unterstrich oder sowas. Ja. Passen Sie bitte höllisch auf. Das bin nicht ich. Ich werde Sie nicht auf irgendwelche komischen Bitcoin-Seiten oder sonst was locken, ja, sondern das sind immer irgendwelche Scammer. So, Klammer zu, ja, das muss man einfach nur wissen. In dem Augenblick, wo Märkte reguliert sind, wird normalerweise die Qualität dieses Marktes besser. Ja, ein Markt reguliert sich nicht ohne weiteres von selbst, wenn eben nicht von außen her eine ganz klare Mikrostruktur mit klaren Marktregeln vorgegeben wird. Gucken wir uns mal noch eine andere Sache an, die bei der Legalisierung erfolgt. Es kommt noch hinzu, dass wir auf einmal hohe Staatseinnahmen generieren können. Also Haukapp beispielsweise hat in einer Studie ausgerechnet, dass etwa 4,7 Milliarden jährlich auf die Art und Weise mehr in der Staatskasse sein können. Das ist zum Teil durch Steuereinnahmen, zum anderen Teil durch ersparte zum Beispiel Ausgaben in der Justiz oder so etwas. Ja. Aber schon eine ganze Menge Geld, die auf die Art und Weise eingespart werden kann. Natürlich muss man sehen, dass auf die Art und Weise der Staat letztlich Aufgaben und Gewinne von anderen einfach übernimmt, nämlich von denjenigen, die bisher Dealer sind, ja, oder wo sie bisher so eine Art Warlord hatten, ja, irgendeinen, der für einen bestimmten Bereich der Obergangster ist, ja, der hohe Gewinnspannen für sich eingesackt hat, das wird jetzt im Grunde genommen staatlich übernommen. Das muss man sich klar sein, dass das so funktioniert. Allerdings hat das natürlich auch einen gewissen Vorteil, denn wir können auf den Staat eher Einfluss nehmen, das ist transparenter, ja, als wenn es irgendwelche lokalen Warlords sind. Aber das Prinzip ist natürlich das gleiche. Und Sie kennen das auch von Glücksspiel und Zigaretten. Und Sie merken auch auf die Art und Weise, dass natürlich die staatlichen Institutionen an der Stelle auch immer so ein bisschen in so einer gedanklichen Zwickmühle sind. Ja, denn zum einen sagen sie, okay, wir wollen eigentlich verhindern, dass das zu viel konsumiert wird. Auf der anderen Seite freuen die sich natürlich auch über die Steuereinnahmen. Das heißt also, Sie merken, auch da ist so ein gewisser Hang zum Fehlanreiz bereits vorhanden. Das darf man nicht vergessen, dass es auch dort vorhanden ist. Aber ich würde schon sagen, das ist im Allgemeinen ein Vorteil, weil es einfach ein transparenterer Bereich ist, als wenn Sie das eben irgendwelchen, weiß ich, lokalen Mafia-Bossen überlassen. Und was Sie auch mal bedenken müssen ist, in dem Augenblick, wo Sie den einen Bereich legalisieren, kann es natürlich sein, dass jetzt diejenigen, sozusagen die Dealer, die arbeitslos geworden sind, einen Anreiz haben, neue Drogen genauso zu etablieren, dass sie damit wieder ihre Gewinne machen können. Also es kann sehr gut sein, dass durch eine solche Legalisierung oder Teillegalisierung auf einmal sich das Geschäft verlagert auf andere Produkte, einfach weil eben bestimmte Bereiche so ein starkes Interesse daran haben, in einem verbotenen Bereich tätig zu sein. Ja, also muss ich ganz klar überlegen, dass die Folge davon, was wir jetzt gerade haben, sein kann, dass Cannabis nicht mehr schick ist, sondern dass die Leute eben ausweichen auf das nächstgefährlichere, oder wie man das nennen möchte, ja, oder nächststärkere. So, okay. Was man jetzt weiterhin auch bedenken muss ist, wir haben jetzt gesagt, der Staat tritt hier jetzt selber auf als so eine Art Super-Warlord, ja, also als einer, der eben sagt, ja, wir trocknen die ganzen anderen kleinen Dealer aus und ersetzen ihn durch einen großen, aber immerhin transparenten Dealer. Ja, so muss man das ja zu einem gewissen Grad interpretieren. Da muss ich natürlich fragen, ist das eigentlich aus Sicht der Kunden ein Angebot, was sich lohnt, angenommen zu werden? Also das ist ja überhaupt nicht gesagt, dass die Kunden auch sagen, ja genau, diesen einen großen Dealer, den wollen wir lieber als die vielen kleinen. Ja, also sorry, dass ich den jetzt auch als Dealer bezeichne, aber ich denke wirtschaftlich ist das, glaube ich, schon so einzuordnen. Ja? Gucken wir uns einfach mal an, was in Holland passiert ist. Da ist ein nach wie vor ausgeprägter Schwarzmarkt vorhanden Und das kann natürlich schnell daran liegen, dass etwas, weiß ich, der offizielle Markt, der zu teuer, zu bürokratisch ist, lauter solche Sachen, das kann sehr schnell passieren. Und es kann auch sein, dass es Regelungslücken gibt oder Kleinigkeiten in den Regelungen, die vielleicht dazu führen, dass die Leute einzeln sagen, nee, das finde ich eigentlich überhaupt nicht so wahnsinnig schick. Ja. Ich nehme lieber weiterhin dieses verbotene Angebot. Sie kennen das vielleicht auch aus anderen Gelegenheiten. Ja. Also manchmal ist es ja so, dass Firmen zum Beispiel Parkplätze haben und trotzdem parken die einzelnen Mitarbeiter der Firma auf den Parkplätzen der anderen Firma. Woran liegt das? Na, zum Beispiel, weil die Parkplätze der anderen Firma vielleicht dazu erreichen sind. Und dadurch kann es ganz schnell passieren, dass man sagt, naja, da macht jemand schnell was Verbotenes, weil es eben in dem einen Augenblick ganz einfach einfacher für ihn ist, umzusetzen. Und das ist eine extrem große Gefahr, dass das hier auch passiert. Wenn das zu umständlich ist, dieses staatliche Angebot, zu bürokratisch, vielleicht auch als zu spießig wahrgenommen wird, dann kann es sehr gut sein, dass die einzelnen Leute doch wieder ausweichen auf die anderen Märkte hinweg und am Ende überhaupt nichts gewonnen ist. Ja? Und es kann durchaus sein, dass hier als ungewollte Wirkung so eine Art Dealer-Schutzgesetz entstanden ist. Ja? Denn es ist jetzt auf einmal erlaubt, ich glaube bis 25 Gramm oder so etwas bei sich zu tragen. Das ist wohl eine ganze Menge. Kenne mich da nicht so aus, ja? Aber es scheint wohl tatsächlich eine ganze Menge zu sein. Und es ist wohl eher eine Menge, die für den Verkauf geeignet ist, als für den unmittelbaren Eigenkonsum. So, und auf diese Art und Weise kann es sehr gut passieren, dass eben die Dealer komplett geschützt sind, weil die jetzt ja weiterhin so auftreten können, dass sie zugleich von den Käufern als viel unproblematischer wahrgenommen werden und wir mit dem Gesetz eigentlich nur erreichen, dass die alten Strukturen bestehen bleiben, jetzt aber auf eine legale Weise, sodass man gar nichts mehr dagegen tun kann. Und ob das gewollt ist, sei mal dahingestellt. Ja? Das muss man natürlich sehen am Ende, was wirklich passiert. Das wissen wir jetzt noch nicht, ja? Aber das kann sehr schnell passieren, wenn dieses Gesetz letztlich in der Umsetzung zu umständlich ist. Und ist es das? Also wenn Sie sich das Gesetz einfach mal ansehen, ich habe es nicht wirklich durchgelesen, ich bin ja auch kein Jurist, aber ich habe reingeguckt, ja, und es ist unglaublich kleinteilig. Also Sie müssen sich vorstellen, das ist wieder so, wie man das heutzutage von diesen ganzen Gesetzen immer kennt, dass immer jeder Fall irgendwie einzeln geregelt ist mit Ausnahmen und Bezügen und lauter solchen Sachen. Also ich finde es unfassbar schwierig zu durchschauen, was dort eigentlich jetzt erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Also es kann sehr gut passieren, dass die einzelnen Leute einfach sagen, was soll ich mit so einem komischen Gesetz? Scheint jetzt irgendwie legal zu sein, 25 Gramm bei sich zu tragen, kauft man es halt irgendwo, wo es einfach ist. Ja? Das kann die Wirkung sein und das wäre natürlich ein bisschen unschön. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man wirklich von der positiven Wirkung einer Legalisierung überzeugt ist, ich verstehe nicht, warum man sich dann nicht einfach durchringen kann und sagt, da wird das Zeug eben genauso verkauft wie Alkohol, steht ganz genauso im Supermarkt neben den Alkoholflaschen und steht eben drauf, das ist jetzt halt irgendwie Cannabis in den verschiedensten Darreichungsformen. Also ich verstehe nicht, warum man das dann nicht macht, wenn man doch wirklich überzeugt davon ist, dass eben das der richtige Weg ist. Also das wäre mein Vorschlag, dort einfach dann wirklich, wenn man dran glaubt, ist wirklich konsequent umzusetzen. Wie auch immer, jetzt gucken wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Das wissen wir ja noch nicht. Ja? Sie merken, von der Richtung her bin ich eigentlich in der Tendenz, dass ich sage, dieses Argument des demeritorischen Gutes überzeugt mich nicht so richtig. Deshalb sollte man eigentlich eher, weil es ja auch gesellschaftlich so anerkannt ist, hier zu einer Legalisierung finden. Aber dann finde ich, sollte es eine sein, die nicht dieses Bürokratiemonster ist, was sie jetzt geworden ist. Ja? Weil da nämlich der Schuss ganz schnell nach hinten losgehen kann. Okay. Wie auch immer, einige Leute sagen mir, mein YouTube-Kanal selber sei auch so eine Art Droge, weil man immer weiter gucken müsste. Je nachdem, ob Sie das empfinden, ich kann Ihnen versichern, es ist legal, wenn Sie jetzt einfach den Kanal abonnieren, wenn Sie es nicht schon getan haben. Und ansonsten, wenn Sie es getan haben, können Sie jetzt auch gerne andere Videos von mir ansehen. Zum Beispiel das, wo ich vor einiger Zeit schon mal über sozusagen die Rationalität der Sucht und solche Sachen gesprochen habe. Okay, und in dem Sinne würde ich vorschlagen, Sie bleiben weiter dran und wir sehen uns hier wieder in den nächsten Wochen. Bis dahin.